Bands, hier wird nichts verpulvert. Hör auf mit dem Quatsch, so Mist zu erzählen. Herzlich willkommen, hier ist der Podcast Musikgeschichte, Folge 121. Nee, 121, sondern 162. Und Jens will hier irgendwas verpulvern. Hier wird nicht verpulvert, Jens.
Ach ja, in der Winnetou-Höhle wird alles verpulvert. Nee, die haben ja Schießpulver. Die schießen ja hier auf der Apachen und auf der... Aber ihr Leute, ihr habt ja mitbekommen, wir haben jetzt Technik. Da können wir mal rausgehen in die Prärie und gucken, ja, wie es den Pferden geht. Und
liebe Leute,
ob wir einen Marderpfahl finden, wo wir einen Marcel anbinden können und so.
Liebe Zuhörer, können wir uns darauf einigen oder könnt ihr bitte dem Jens bitte Hassbotschaften schicken und Nachrichten über Insta oder was nicht alles, dass wir einfach mal das schaffen, 3 Folgen über Winnetou-Höhle zu reden oder irgendwas dergleichen. Das wäre für mich sehr, sehr schön. Grinseschwein, Winnetou-Höhle. Was wisst ihr denn? Wie könnt ihr jetzt, die Hörer sitzen schon daneben und machen schon Bullshit-Bingo. Die haben schon so eine große Liste und warten bloß, dass Jens irgendwas sagt. Sprich mal langsamer. Winnetou-Höhle, Bullshit-Bingo, Mörderfall, komm Jens, das, Marcel, das, ja, das ist...
Ja, ich hoffe, ihr habt schön hier den Exklusiv-Content euch angeschaut bei der letzten Folge, was ich da bekommen habe von hier, ein Oberholtbling hier von Kalkreuth. Ich habe eine schöne Tasse bekommen, eine sehr schöne Tasse mit Winnetou. Und ja, die hat er unbeschadet von Kroatien hierher geschmuggelt.
Genau, ja, genau, aus Starigard, kennst du.
Sehr so schön.
Gut, Musik. Heute nicht lange labern. Wir fangen heute mal an mit Musik, weil die Schweizer Folge haben wir am Anfang ganz schön lange gelabert, bis es Musik gab.
Die Frage ist, ob die Leute dann wirklich abschalten und sagen, Mensch, sollen eigentlich mal zum Zuge kommen, oder ob sie gerade eben den Smalltalk, den wir hier so machen, dann doch interessanter finden als die Musik, die wir da rausgesucht haben.
Schreibt uns. Schreibt in die Kommentare. So, lieber Jens, wo sind wir denn heute?
Das Erstaunliche ist ja, liebe Zuhörer, in dem Moment, wo mein Gegenüber sagt, schreibt in die Kommentare, macht ihr auch eine Bewegung mit seiner rechten Hand, sozusagen mit dem Finger nach unten, und wir haben gar kein Video laufen. Also Marcel, schön, dass du es gesagt hast und schön, dass es nochmal mir visuell dargestellt hat, aber an sich ist es egal, ob du die Hand dann nochmal nach unten zeigst.
Die Hörer fühlen das.
Ja, die fühlen das, das ist schon klar. Also liebe Freunde, wir sind heute Folge 162 am 14.10.1973, wo wir schon in Folge 41 waren, im August 73, und Folge 99 im März 1973. Die Charts vom Oktober 1973 zu finden bei musikhimmel.de waren wie folgt. Erster Platz, Bernd Klüver, Der kleine Prinz. Ich dachte, da tut gleich eher einer mitsingen hier drüben.
Nein,
macht er nicht. Schwieriger wird es dann schon beim zweiten Lied mitzusingen, nämlich Susi Quattro, 48 Crash. Und Platz 3, The Sweet Ballroom Blitz. Soweit also zu den Charts vom Oktober 1973. Und ja, heute geht's Schlag auf Schlag. Ich komme zu meinem ersten Titel. Platz 2 in den Official UK Single Charts.
Platz 2 in den, ich glaube, ich habe auch UK. Habe ich auch UK? Warte mal. Nee, habe ich da, also zumindest den Song habe ich nicht.
Höchstposition 1, und da hat er inne 3 Wochen lang. 6 Wochen insgesamt in den Top 10. Und Charteinstieg von dem Lied war am 13.10.1973 in den Official UK Single Charts. Deutschland hat dieses Lied erlangt Platz 27 und Irland Platz 3. Und jetzt komme ich zu Meinungen der Schweizer Hitparade, hitparade.ch. Schöne Ballade, ganz nettes Liedchen, solide Nummer, seine zweite Nummer 1 in UK. Wirklich recht netter, aber eher belangloser Easy-Listening-Pop aus den 70ern. Fängt schön an, aber den Refrain finde ich dann schon etwas flachband. Fast ein bisschen langweilig. Über 153.000 Spotify-Follower, über 2,8 Millionen Spotify-Plays. Über 3 Millionen YouTube-Plays insgesamt. Und jetzt kommst du.
Schwierig, schwierig. Darf ich nach einer Musikrichtung fragen? Grob, bewegen wir uns mehr Rock oder mehr Pop?
Ich habe eher Pop, also Easy Listening. Also nicht hier Rock, also nicht eher Pop.
Eher Pop. Und hat der Künstler auch mehrere Musikrichtungen beackert? Hat er auch Rocksongs gemacht oder nur Pop?
Nein, hat er nicht gemacht. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber laut der Vita alles drum und dran sieht das nicht so aus.
Okay, sonst hätte ich mir nämlich gedacht, wir gehen Richtung Elton John, aber dann würden die Spotify-Player auch zu wenig sein. Ich habe keine Ahnung, lass uns einfach mal reinhören.
Hören wir mal. How you gone? I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. Now the summer's over and I find myself alone with only...
Bin ehrlich überfragt, lieber Jens.
Das ist halt das Schöne, liebe Hörer und Hörerinnen, man entdeckt immer wieder Sachen, weil man hatte die Zeit selber nicht mitgemacht. Ein großer Hinweis von unseren Hörern, gehen wir davon aus, wir selber ja auch nicht. Es ist David Cassidy und Daydreamer, / Puppy Song. Muss ja mal kurz gucken, wieso, weshalb, logisch. Damals wurden Singles verkauft und das eine war die A-Seite, das andere war die B-Seite. Und deswegen Daydreamer, Puppy Song. Also Puppy Song war nochmal ein anderes Lied. Kannst du nicht direkt festmachen, auf welches Lied sich das nun bezieht. Platz 1, es war halt diese Single, die veröffentlicht wurde, wo beide Lieder drauf waren. Und wir kommen jetzt zum Künstler. Er heißt original David Bruce Cassidy. 12.04.1950 in New York City geboren und am 21.11.2017 in Fort Lauderdale in Florida gestorben. US-amerikanischer Schauspieler und Sänger. Zu Beginn der 70er Jahre wurde er durch die Fernsehserie Die Partridge Familie ein internationaler Star und war zu der Zeit kommerziell erfolgreicher als Elvis Presley, John Lennon und Elton John.
Cool.
David wurde als Sohn eines Schauspielers Jack Cassidy und der Schauspielerin Evelyn Ward geboren. Erste musikalische Erfahrung im Kirchenchor in West Orange, Jersey. 1955 Trennung der Eltern, 1960 zog David mit seiner Mutter nach Los Angeles. Abschluss 1968 Rockford High School in Beverly Hills. Erste Rolle 1969 in New York City im Broadway-Musical The Fig Leaves Are Falling. Es folgten kleine Rollen in Fernsehserien, Der Chef, FBI, Dr. Mate, Marcus Welby und Bonanza. 1970 engagiert Hollywood-Filmproduktion Cassidy für die Fernsehserie Die Partridge-Familie. Spielt dort die Rolle des Keith, den ältesten Sohn einer aus Mutter und 5 bestehenden Kindern Popband, die mit umgebautem Schulbus durch Amerika tourt. Lieder der Serie, jeweils 2 pro Folge, wurden als Singles und Plattenalben verkauft. Innerhalb weniger Monate kam dadurch Cassidy an die Spitze der US-Charts. Durch Verkauf der Serie weltweit wurde David international bekanntes Idol, hauptsächlich bei Teenagern. Erst war geplant, dass Cassidy wie alle anderen Schauspieler nicht selbst singen sollte, Profis sollten ran. Nach Entdeckung seiner musikalischen Fähigkeiten wurde aber er Leadsänger der Partridge-Familie. Erste Staffeln wurde seine Stimme elektronisch bearbeitet, um wie ein 16-, 17-Jähriger zu klingen.
Okay.
Also sie hatten schon damals Möglichkeiten. Der Song Think I Love war 1970 3 Wochen Platz 1 US-Charts. Die meistverkaufteste amerikanische Platte 1971. Weitere Songs stiegen in die Top 20. Bald kamen auch eigene Schallplatten mit eigenen Liedern auf den Markt. Cassidy verkaufte über 25 Millionen Alben. Konzerte brachen Kassenrekorde. Pro Woche erhielt er 30.000 Fanbriefe. Sein weltweiter Fanclub hatte mehr Mitglieder als die Clubs von Elvis oder den Beatles. Die Einnahmen betrugen zwischen 1970 und 1974 etwa 8 Millionen US-Dollar. Heutiger Wert ungefähr so 32 Millionen US-Dollar. In Deutschland wurde durch die Ausstrahlung im ARD-Vorabendprogramm David zum Teenie-Idol. Bravo-Jahresschart 1973 Platz 1 und 3 hat er belegt und 1973, 74, 75 hat er einen goldenen Bravo-Otto bekommen. Aufschrei aber Mai 1972, da war er fast nackt auf der Titelseite des Rolling Stones, der Zeitschrift, und er räumte da auch ein, er rauche Haschisch und habe Sex mit Groupies. Als Teenie-Idol. Nach sinkenden Einschaltquoten der Fernsehserie wurde Produktion 1974 eingestellt, unternahm David Cassidy verschiedene Tourneen, produzierte bis 1976 Schallplatten und versuchte wieder als Schauspieler Fuß zu fassen. Rolle in Serie Police Story gab es eine Emmy-Nominierung und die Serie David Cassidy Man Undercover bei NBC wurde wegen schwacher Quoten nach der ersten Staffel eingestellt. Folgte die Phase der Depression und des Alkoholkonsums. Vermögen schrumpfte bis 1980 durch fehlgeschlagene Immobilienspekulationen auf rund 100.000 US-Dollar. Beginn der 80er Jahre vergebliche Versuche am Broadway wieder Comeback. Auch als Sänger 85 mit Single und Album wurde im Chor, also beim Chor bei dem Album, wurde auch George Michael, war da Begleiter im Chor, verhinderte nicht, dass 1986 das gesamte Vermögen aufgebraucht war. 1987 Rolle im Londoner West End, die Titelrolle im Musical Time. Zu dem Zeitpunkt gab er auch das Trinken auf. 1993 dann mit seinem Halbbruder war er im Musical Blood Brothers am Broadway und dann mit anschließender Tournee durch USA und 3 Monate auch in London. Es folgten weitere Engagements in Musicals in Las Vegas unter anderem. Oktober 2001 Cassidy Retro CD Then and Now Platz 5 in UK mit Goldstatus. Da dann anschließend in Tour mit seinen alten Songs durch die USA und Großbritannien. Nachdem im Februar 2017 bei Konzerten aufgefallen war, dass er auf der Bühne mehrmals Gleichgewichtsstörungen und bei einigen Songs Textaussetzer hatte, gab es von Cassidy die Info, dass er an Demenz leidet. Sein Großvater und seine Mutter hatten das auch schon. Daraufhin beendete er seine Karriere, um sich auf Gesundheit und Wohlbefinden zu konzentrieren. Wie gesagt, Februar 2017. David Cassidy war dreimal verheiratet und geschieden und hat ein eheliches Kind mit seiner letzten Ehefrau, Sohn Bo Devin, am 8.2.91 geboren, und eine außereheliche Tochter, Catherine Evelyn Anita, am 25.11.86 geboren, welche ebenfalls Schauspielerin wurde. Davids Leidenschaft waren Pferde und Pferdezucht. Er züchtete selber englische Vollblüter. Am 27.11.2017 starb Cassidy an Organversagen. Insgesamt verkaufte Cassidy in den USA und UK 2x Silber und 5x Gold. Also ein wirklich sehr großer, den wir noch nie was gehört.
Das ist jetzt, haben sich neue Welten geöffnet sozusagen.
David Cassidy, das Teenie-Idol der Anfang 70er.
Anfang Mitte 70er, Wahnsinn. Da haben wir wieder heute, also jetzt hast du wirklich mal, das war, also da hast du heute mal ein Ding rausgeholt, lieber Jens, da muss man echt. Da muss man echt ein bisschen Beifall reinhauen.
Das ist wirklich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was tut er hier rumspielen an diesem Gerät? Und da hat er die Soundbank rausgeholt und jetzt hier auf meine Ohren diesen Applaus, der natürlich vor allem nicht laut war, hier drauf gezaubert, der Schlumpf da drüben.
Genau, der Schlumpf. So, mein erster Song für heute, Charteinstieg am 1.10.73. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind ja im Oktober 73, gab es in Deutschland noch keine Tages- oder Wochencharts, so wie in Amerika und in UK. So, bei uns gab es bloß die Monatscharts und die gingen meistens so bis 25 oder sowas. Aber dieser Song ist, wie gesagt, am 1.10.73 eingestiegen, hat erreicht in Deutschland Platz 5, Platz 10 in Österreich, Platz 7 in UK, Platz 13 in USA und Platz 1 in Holland. Keine genauen Verkaufszahlen. Gold in den USA bedeutet aber mindestens 500.000 Platten. Schätzungsweise dann also ca. 1 Million Mal weltweit verkauft. 1,55 Millionen Spotify-Follower. Knapp 174 Millionen Spotify-Plays. Einer der markantesten Rocksongs der 70er Jahre. Und jetzt mache ich mal wieder eine Ausnahme. Ich lese eine einzige Kritik aus der Schweizer Hitparade vor. Ja. Der war Weltklasse. Treibender Rhythmus, ein bubbernder Bass und die fantastische Stimme vom Gitarrist und Sänger. Eine Pritsch, die zwingend auf die Hookline zusteuert. Wow, da steigen Erinnerungen hoch. Besonders einprägsam der Bläserteil in der Mitte des Songs. Unglaublich, wie der Schlagzeuger Gas gibt. Weltkulturerbe. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was suchen wir denn jetzt?
Ich schwange so ein bisschen hin und her. Also entweder Uriah Heep oder Slade. Ich würde mal sagen Slade.
Wollen wir mal reingucken, Jens?
Wollen wir reingucken?
Ja, reingucken und reinhören. Wir hören mal rein, mein Freund. Jens, was für ein Brett. Ein Brett. Radar Love, Golden Earring. Es ist, ich hab auch noch gesagt, Holland Platz 1. Es ist eine holländische Band.
Ah, ich habe da jetzt nicht, dass eine holländische Band ist. Ja, es ist nach wie vor ein Brett, ja.
Absolut. Ja, ja. Also einer der größten Rocksongs aller Zeiten. Und da wird sich die Conny, unsere holländische Zuhörerin, wird sich freuen. Radar Love von Golden Earring. Golden Earring war eine 1961 gegründete Rockband aus den Niederlanden und bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2021, wusste ich auch nicht, dass die so lange gemacht haben, eine der am längsten bestehenden Rockbands der Welt. Gegründet 61 in Den Haag, Niederlande unter dem Namen The Tornadoes. Kurze Zeit später Umbenennung in The Golden Earrings, später in Golden Earring. Ursprünglich beeinflusst von britischer Beatmusik. Erste Single 65, Please Go, wurde in den Niederlanden ein Hit. 66 erstes Album, Just Ear-Rings. Durchbruch in den Niederlanden mit weiteren Singles und Alben in den späten 1960er. 69 erster internationaler Erfolg mit 8 Miles High. Gleichnamiges Album enthält 19-minütige Coverversion des Bird-Songs. 19 Minuten damals Rockopern. Ab 1970 stabilisierte sich das Line-Up. Barry Hay, Gesang und Gitarre. George Koymans, Gitarre und Gesang. Rinus Gerritsen, Bass und Keyboards, Caesar, Sudowick, Schlagzeug. 73 Veröffentlichung des Songs Radar Love, der international zum Hit wurde. Radar Love wurde zu einem Rockklassiker und Aushängeschild der Band. 1970er Jahre zahlreiche Tourneen, auch in den USA, unter anderem als Vorgruppe von The Who. Weitere internationale Erfolge mit Songs wie Twilight Zone 82 und When the Lady Smiles 84. In den 80ern und 90er Jahren Rückgang internationaler Aufmerksamkeit, aber anhaltender Erfolg in den Niederlanden. Regelmäßige Albumveröffentlichungen und Tourneen, vor allem in Europa. Golden Earring war bekannt für ihre energiebeladenen Live-Auftritte. In den Niederlanden bis in die 2010er Jahre eine der populärsten Rockbands. 2021 gab die Band wegen der ALS-Erkrankung von George Kooymans das Ende ihrer Karriere bekannt. Letztes Konzert fand am 16. November 2019 in Ahoy am Rotterdam statt. Die Band bestand fast 60 Jahre und hatte über Jahrzehnte das gleiche Kernline-Up. Golden Earring, Radar Love, einer der großen Rockhits der 70er Jahre, der auch, ich denke, in den nächsten 20, 30 Jahren immer noch Bestand haben wird.
Es ist ja so, zu meiner Teenagerzeit gab es ja auch eine Coverversion von Radar Love. Weißt du das?
Wird da bestimmt irgend sowas sein hier, da gab es da auch...
Wir sind bei 1989, 90.
Okay.
Und da nannte sich die Band Oh Well und das Lied nannte sich Oh Well. Das war im Grunde genommen Radar Love. Also für alle, die nochmal nachhören wollen, Oh Well mit Oh Well, oder ich glaube, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob das ein anderes Lied war, ob die dann die zweite Single Radar Love genannt haben oder ob Oh Well entsprechend Radar Love war.
Okay, jedenfalls Golden Earring, der goldene Ohrring und Radar Love.
Also ich korrigiere mich, also der zweite Titel war dann von denen, nannte sich Radar Love, also quasi eine Coverversion. Das erste war Oh Well und dann Oh Well mit Radar Love. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. 1990, aber Original bleibt Original.
Original bleibt Original und das ist Original noch ein absolutes Brett. Mhm. Hört euch das Ding gern mal an. Für alle, die es nicht kennen, ist jetzt auch auf unserer Spotify-Playlist drauf.
Genau. Und ich komme jetzt zu meinem zweiten Titel. War Platz 10 in der Schweizer Hitparade und Höchstposition in der Schweiz war Platz 4 und war insgesamt 16 Wochen.
Platz 10 in der Schweizer Hitparade?
Ja, genau.
Also keine Platzierung in Deutschland.
Moment, lass mich doch einfach mal so, durch.
Entschuldige.
Höchstposition in der Schweiz 4 und 16 Wochen in den Charts. Wir reden ja immer vom 14.10.1973. In Deutschland war es Platz 24. 17 Wochen lang war es in den Charts.
Platz 4, Höchstposition Platz 24.
Höchstposition Platz 24, aber nicht unbedingt am 14.10., weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Österreich Platz 16, 12 Wochen in den Charts in Österreich. Frankreich Platz 121, nur eine Woche lang.
Platz 121?
Ja, ich staune selber, dass die so weit Erziehungen hatten. Niederlande Platz 13, 8 Wochen in den Charts. Belgien Platz 5, 11 Wochen in den Charts. Meinungen von unseren lieben Freunden zwischen und auf den Bergen, hitparade.ch. Gut, mir gefällt dieser Song. Das war einer meiner Lieblingshits. Immer noch ganz stark. Die Aussage ist natürlich auch immer noch aktuell. Schöner, flotter R&B, gar kein Erfolg in englischsprachigen Charts. Disco-Sound, der für viele Jahrzehnte später immer noch Stimmung bringt. Was für eine Stimme. Zeitloser Oldie. Mit diesem Lied trat die Künstlerin 1974 in einer Folge der ZDF-Krimiserie Der Alte auf. Wurde gecovert von Katja Epstein, Howard Carpendale, Corinna May und weiteren Künstler oder Künstlerinnen. Deutsche Version gibt es entweder als Wölfe und Schafe oder Siehst du nicht, hörst du nicht. Über 41.000 Spotify-Follower, fast 9 Millionen Spotify-Plays alle Versionen und über 1,8 Millionen YouTube-Plays insgesamt.
Disco-Sound. Boah, und eine Sängerin. Disco war doch 73 noch nicht so. Sag jetzt einfach ins Blaue hinein, Susi Quattro.
Nein.
Na dann müssen wir jetzt mal reinhören. Komm.
Wir hören
mal
rein. You say yes, they say no. Everybody's talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand. He will take your kindness for a week of span. Never do to others what they do to you. Try to find another way.
Die Stimme sagt mir irgendwas, aber ich könnte jetzt keinen Namen in irgendeiner Weise zuordnen, Jens. Das wirst du uns jetzt sicher sagen.
Ja, also Stimme natürlich finde ich auch stark. Noch nie was gehört von ihr, muss ich ehrlich gestehen. Umso schöner der Name. Donna Hightower.
Kann jetzt, okay, den Namen kann ich jetzt ohne zuordnen.
Donna Hightower. This world today is a mess. Nennt sich das Lied.
Okay.
Aber wo Hightower, Insider in Großenhain wissen, wer unter dem Spitznamen Hightower rumläuft in Großenhain. Schöne Grüße.
Wie ist es denn, wer ist
das? Das sage ich jetzt nicht on air.
Okay.
So, also, wir kommen nochmal zur Künstlerin. Donna Hightower, und die heißt tatsächlich auch so. Also kein Künstlername. 28.12.1926 in Cathersville, Missouri geboren. 19.08.2013 in Austin, Texas gestorben. Ist eine US-amerikanische Sängerin, Jazz- und Popmusik. Hightower wuchs in Los Angeles auf, wurde durch Gospelmusik geprägt, wandte sich unter Einfluss von Dinah Washington aber dem Jazz zu. Aus Ehe mit Soldaten hatte sie zwei Kinder. Nach der Scheidung arbeitete sie als Köchin in Chicago, wo sie 1951 zufällig entdeckt wurde. Bei Horace Henderson sang sie und dort die erste Single I Ain't in the Mouse einspielte. 1955 auftritt dann Apollo Theater in New York City, ging mit B.B. King und Johnny Guitar Watson auf Südstaatentour. 1958 erstes Album Take One. 1959 wegen schlechten Auftrittsmöglichkeiten umgezogen nach Europa, zuerst London, dann in Paris bei Quincy Jones und den Platters, trat auf Festivals auf, wurde mit Johnny Hallyday. Nahm eine französische Version von My Boy Lollipop auf und diese Version wurde dann in Kanada zum Hit. Absolvierte Gastspiele in anderen europäischen Ländern, trat mit der Band von Heinz von Hermann auf, zog dann nach Madrid, blieb dort bis 1969 und arbeitete in Jazzclubs dort. Ab 1970 stärker Zuwendung zur Popmusik, sang auch auf Spanisch, hatte auch in Spanien einen Hit mit Danny Daniel. Der von mir vorgestellte Titel war der international erfolgreichste, zwei goldene Schallplatten, auch Nachfolgesingles fanden international Beachtung. 1991 kehrte sie in die USA zurück und arbeitete als Foundriser. Weißt du, was ein Foundriser ist?
Foundrising Prozess, also sie sucht was zusammen, um was aufzubauen.
Ich habe nochmal selber nachgeguckt, also Mittelbeschaffung, Kapitalbeschaffung, Spendenbeschaffung. Also sie hat dann sowas gemacht, ohne dass der Geber eine Gegenleistung erwartet. 2006 dann Auftritt beim Via Jazz Festival in Madrid und 2008 Songaufnahme mit Sonny G, Hands Free, If You My Hand. Platzierung 77 in UK Top 40. Soweit also zur lieben Donna Hightower.
Okay.
Eine super Stimme. Also ich habe mir nochmal Aufnahmen YouTube angeschaut, also wirklich... Man merkt, dass sie wirklich da richtig Spaß hat bei den Sachen, die sie gemacht hat.
Das ist sehr, sehr schön. Und deshalb komme ich jetzt zu meinem zweiten Song, lieber Jens. Und zwar, ich bin auf Platz 10 der Monatscharts an dem Tag, weil einer muss es ja machen. Dieser Song erreichte in Deutschland Platz 8 und in Österreich Platz 13. Der Künstler hat 196.762 Spotify-Follower. War ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, dass es mehr sind, aber nee, waren es nicht. Und der Song hat 665.000 Spotify-Plays. Es gibt keine belastbaren Zahlen über Verkäufe zu dieser Single. Und er ist der erste bedeutende deutsche Sänger der Schlagerbranche, der sich als homosexuell outete. Das muss jetzt reichen.
Jürgen Markus.
Wollen wir mal reinhören, Jens?
Hören
wir
rein.
Schmetterlinge können nicht weinen, drum wein auch du nicht mehr um den einen, der nicht deine Träne wert ist, weil er nicht hält, was er dir verspricht. Schmetterlinge können nicht weinen, und auch für dich gibt es nicht nur den einen. Bestimmt wird schon bald einer kommen, der dann auch hält, was er dir verspricht.
Hatte mein lieber Jens heute mal recht und hat gleich gewusst, was los ist, lieber Jens. Jürgen Markus mit dem Song, na?
Ich meine, wie der Song, also ich kenne Neue Liebe ist nur ein neues Leben, aber das ist es ja nicht.
Nein, es sind die Schmetterlinge, die nicht weinen können.
Das ist aber schön, Schmetterlinge, dass die Schmetterlinge nicht weinen können.
Können nicht weinen, genau. Jürgen Markus, bürgerlich Jürgen Bäumer, geboren am 6. Juni 1948 in Herne und gestorben am 17. Mai 2018 in München, war ein deutscher Schlagersänger, der in den 1970er Jahren seine größten Erfolge feierte. Zu seinen bekanntesten Titeln zählen Eine neue Liebe ist über ein neues Leben, Ein Festival der Liebe und Ein Lied zieht hinaus in die Welt. Das waren die ganz großen Hits. Er hat eine Ausbildung zum Schlosser gemacht. Danach begann er seine musikalische Karriere als Musical-Darsteller. Erste Bühnenerfahrung mit der Rolle des Claude im Musical. Na? Was war in den 70ern das ganz große Musical, Jens? Komm.
Keine Ahnung, Claude, West Side Story, keine Ahnung.
Ja.
Naja.
Na, mit Horn hast du es ja nicht so. Ab 1970 wechselt zur Schlagermusik. Muss er selber grinsen. 1970 erster Plattenvertrag bei Telefunken. 72 dann der Durchbruch mit dem Lied Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben wurde sein größter Hit. Und davon haben wir ja schon mal gesprochen, zumindest von dem Lied und zwar in der Interpretation von Dieter Thomas Kuhn. Wenn ihr wissen wollt, warum ich lachen muss, hat irgendwas mit Content zu tun. Der Song erreichte, also Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, erreichte Platz 2 der deutschen Charts. 1970er Jahre regelmäßige TV-Auftritte, vor allen Dingen in der ZDF-Hitparade. Er zählte in den 1970ern zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängern. Nahm 75 am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil, erreichte Platz 3. 76 nochmals beim ESC-Vorentscheid, diesmal für Luxemburg mit dem Song Chanson pour Cuisinement. Platz 14 im Finale. Bis Ende der 1970er Jahre insgesamt 12 Chartplatzierungen in den Top 50 der deutschen Singlecharts. In den 80ern ließ der Erfolg nach, Rückzug aus der Öffentlichkeit. 1990 gelegentliche Comebacks und Auftritte, ab 2000 erneute Veröffentlichungen und neue Studioalben. Letztes Studioalbum mit dem Titel Zeitreif aus 2004. Ab 2012 krankheitsbedingt Rückzug aus dem Musikgeschäft, litt an einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung Kopt und er starb am 17. Mai 2018 in München im Alter von 69 Jahren. Sein Lebensgefährte übernahm die Bekanntgabe seines Todes und war auch sein langjähriger Manager. Jürgen Markus und Schmetterlinge können nicht weinen. Ja, Jens.
Ja, weil die haben ja zwei Flügel. Da können die ja auch nicht weinen.
Es war jetzt gerade ein ernstes Thema. Mensch, der ist gestorben an Kopf und solche Sachen. Also, aber wie gesagt, Jürgen Markus, ich war echt erstaunt, dass der nur, ich glaube, 190.000 Spotify-Follower hatte. Das hat mich wirklich erstaunt.
Das ist halt das Problem. Irgendwann geraten die in Vergessenheit. Und wenn du überlegst, den David Cassidy, den ich hatte, hatte ich auch gedacht, dass da mehr Follower dabei sind. Aber einmal im Blick und dann nie wieder.
Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt noch kurz zur Geschichte. Ja, weil Geschichte haben wir heute auch noch. 3. Oktober 1973 in der DDR wurden nach dem Ableben von Walter Ulbricht am 1. August 1973 der DDR-Ministerratsvorsitzende Willi Stoph zum Staatsratsvorsitzenden gewählt. Am 19. Oktober 1973 verhängten die arabischen OPEC-Mitglieder ein Ölembargo gegen die Vereinigten Staaten, die Niederlande, Kanada, Japan und das Vereinigte Königreich als Reaktion auf deren Unterstützung für Israel. Das Ölembargo führte zu einer globalen Energiekrise. Die arabischen erdölexportierenden Länder dehnten am 24. Oktober wegen feindlicher Haltung gegenüber den Arabern ihren Ölboykott auf die Niederlande und deren Kolonien aus. 24. Oktober 1973, im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister, traf erstmals eine bundesdeutsche Fußballmannschaft auf ein DDR-Team. Bayern München gewann im heimischen Olympiastadion gegen Dynamo Dresden 4:3. Das Rückspiel am 7. November in Dresden endete 3:3. Damit zur Geschichte, lieber Jens. Oktober 1973.
So, Freunde, und warum er vor uns irgendeine Info hier reingestreut hat, es gibt wieder Exklusiv-Content. Könnt ihr dann sehen, welche Pferde in der Winnetou-Höhle zu sehen sind, besser gesagt auf dem T-Shirt, könnt ihr dann mal gucken, was für ein Favorite unser lieber Marcelo hat.
Können wir uns bitte einigen, lieber Jens, dass die nächsten drei Aufzeichnungen das Wort Winnetou-Höhle oder irgendwelcher Bezug zu Winnetou oder Karl May, dass wir den einfach mal lassen. Ich denke, das wird auch den ein oder anderen Hörer irgendwann mal nerven.
Ach nein, das ist so ein Running Gag, das ist schön. Also, ihr könnt euch das dann anschauen. Ich habe da ein Bild gemacht, was da hier für ein Vierbeiner hier rumgaloppiert. Ne? So.
Okay.
Und jetzt komme ich mal zu meinem Endquiz.
Ja, kommen wir jetzt dazu oder nicht?
Muss ja ein bisschen runterscrollen.
Scrollen.
So, vor 2 Jahren feierte eine große Discounterkette ihren 50. Geburtstag und wahrscheinlich weißt du auch, wer 1973 diese Kette war. Ich meine, wo es den ersten Laden gab. Weißt du das? Also,
Aldi.
Nein.
Nein, der Lidl.
Lidl, genau. Lidl feierte 2023 den 50. Geburtstag.
Okay.
So, der erste Lidl-Markt eröffnete in Ludwigshafen-Mundenheim 1973. Doch wie kam Lidl zu seinem Namen? 1. Der Inhaber wollte die vermeintliche Namensähnlichkeit von Lidl zu dem auch damals schon großen Discounter Aldi nutzen, ohne dabei juristische Probleme zu bekommen. Klingt ja ein bisschen ähnlich. Aldi, Lidl, ne, so von den entsprechenden Vokalen, die da mit drin sind, Lidl, Aldi, wie auch immer, und auch die Ls. 2, Lidl ist eine Abkürzung für lieber in den Laden und wurde vom Besitzer so einprägsamer gekürzt. Oder 3, um rechtliche Probleme zu vermeiden, kaufte der Inhaber die Namensrechte von dem pensionierten Berufsschullehrer Ludwig Lidl für 1000 D-Mark ab. Oder 4, Lidl war umgangssprachlich der bekannte Stadtpark in Ludwigshafen, Mundenberg, welchen Anton Lidl Ende des 20. Jahrhunderts für die Stadt Ludwigshafen plante und daraufhin der Inhaber seinen Laden auch so nannte.
Also 1 und 4 glaube ich nicht. Ich schwanke zwischen 2 und 3 und entscheide mich für 2. Lieber in den Laden.
Ist falsch. Weil, um rechtliche Probleme zu vermeiden, kaufte der Inhaber die Namensrechte vom pensionierten Berufsschullehrer Ludwig Lidl für 1000 D-Mark ab. Sonst hieße der Markt, wie wäre es der Besitzer von Lidl?
Schwarz.
Genau, dann hieß er Schwarzmarkt.
Schwarzmarkt.
Gut. Und das hätte entsprechende rechtliche Probleme bedeutet. Und deswegen war es am einfachsten, sich den Namen zu kaufen. Und das war wieder mal das Endquiz.
Gut, jetzt hat es geklappt beim Einspielen. So, lieber Jens. Und jetzt machen wir noch was. Jetzt spielen wir noch was ein, weil das ist multifunktionell, weil jetzt können wir den Soundschnipsel nämlich auch anders einspielen. Den brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr ans Mikrofon halten, sondern der Jens kann den übers Mischpult direkt einspielen. Und wir hören jetzt einfach mal rein. Und Jens, willst du vorher dazu noch was sagen?
Ja, ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Also wir sind jetzt Platz 18 am 22.04.2002.
2002, okay. Dann bin ich mal gespannt. 25, 17, the path of the righteous man is to be set on all sides by the inequities of the... Das klingt wie, oh, wie heißt denn die? Lil, heißt die Lil Kim?
Ja, also ich meine, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das ist es nicht.
Dann nimm uns mit.
Sherham and Brandon mit Buddy Rock.
Okay.
War am 22.04.2002 Platz 18.
Völlig ausgeblendet.
Siehste.
Gebe ich ganz ehrlich zu. Siehste.
Das war mein Soundschnipsel. Es war heute immer eine schöne Zeitreise ins Jahr 1973. Wir haben das Teenie-Idol der Anfang 70er kennengelernt.
Wir haben einen der größten Rocksongs der 70er dabei gehabt.
Ja, hatten wir. Und wir hatten die liebe Frau Hightower, wie halt einer unter vorgehaltenen Mund auch in Großheim genannt wird.
Genau. Und wir hatten den schönen klassischen 70er-Jahre-Schlager dabei.
Na, wenn das nicht ist.
Also, heute haben wir es euch wirklich gegeben. Richtig gegeben.
So, Freunde. Also, von meiner Seite her, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Und denkt dran, es gibt Exklusiv-Content. Da könnt ihr mal gucken, was für ein Vierbeiner der liebe Marcel heute anhat.
Gut, ihr Hübschen, von mir gibt es keinen Exklusiv-Content, denn ihr wollt auch mal ein bisschen Ruhe von uns haben. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.